wenn man das kurz zusammenfassen möchte, dann steht der Barefoot Lifestyle einfach für sich selbst sein, seinen eigenen Weg gehen und sich nicht von Äußerlichkeiten einschränken lassen.
Das ist die Stimme von Johannes Queller, mein Gast in dieser neuen Folge der Sportfamilie. Johannes ist im besten Sinne ein Tausendsasser im Sport- und Gesundheitskosmos. Er ist Kettlebell-Weltmeister, Autor des fantastischen Buches Die Kraft der Kettlebell, ein sehr gefragter Personal Trainer, CrossFit-Coach, Experte für funktionelles Training, Ernährungsexperte und noch vieles mehr. Johannes steht für Buff Strong Barefoot, aber vor allem für einen authentischen Lebensstil und dafür seinen eigenen Weg zu gehen, statt allen anderen Menschen gefallen zu wollen. Ich hoffe, du kannst aus dem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Viel Spaß wie immer beim Zuhören und wenn du Feedback hast, schreib mir gerne eine E-Mail an sportfamilie@wissenswelle.com.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Meine Leitung geht heute nach Berlin und ich begrüße Johannes bei mir in der Sportfamilie. Johannes, alles klar bei dir?
Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Und jetzt klappt es auch diesmal, ne?
Ja, wir haben lange auf den Termin gewartet. Du hast ja auch Kinder, so wie ich auch. Da ist natürlich mit der Terminkoordination nicht so leicht. Aber jetzt freue ich mich umso mehr. Ich habe hier dein wunderbares Buch auch direkt vor mir. Das sind schöne Erinnerungen. Da sind einige Schweißtropfen geflossen beim ersten Durcharbeiten. Aber Kompliment für das Buch. Also ist dir sensationell gelungen.
Cool, freut mich.
Ja, ich würde gern woanders einsteigen und zwar nicht beim Kettlebell-Training. Du bist ja für eine ganze Menge eigentlich an Themen bekannt. Da ist jetzt die Kettlebell dabei, natürlich auch funktionales Training, Powerlifting, CrossFit, natürlich auch die Ernährung. Aber ich würde gerne mal beim Barfußlaufen anfangen und einfach direkt fragen, was du genau eigentlich meinst mit dem, du nennst es ja Barefoot Lifestyle, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen in deinen Worten erklären.
Ich denke mal, dass, wenn man das kurz zusammenfassen möchte, dann steht der Barefoot Lifestyle einfach für sich selbst sein, seinen eigenen Weg gehen und sich nicht von Äußerlichkeiten einschränken lassen. So würde ich das kurz und knapp formulieren.
Da so ein paar Anschlussfragen, weil also das Natürliche ist ja eigentlich ohne Schuh und frei. Und da wäre jetzt halt für mich die Frage, was du glaubst, was die Leute daran hindert in unserer Gesellschaft, nicht mehr barfuß zu laufen? Und wie könnte man vielleicht Anreize schaffen, dass sie es mehr tun?
Ich denke, es liegt an zwei Sachen. Zum einen, die Menschen heutzutage sind brutal verweichlicht, richtige Mimosen. Und also das fängt bei, oh, ich habe kalte Füße immer an und geht bis hin zu, aber die Steine pieksen. Also wir sind einfach so gepampert in einem komfortablen Leben, dass wir einfach es nicht mehr ertragen können, wenn wir mal draußen kalte Füße haben oder eben mal auf einen Stein treten, der ein bisschen spitzer ist. Und das Zweite ist, dass die meisten Menschen viel zu großen Misthaufen auf die Meinung anderer Menschen geben und dementsprechend aus Statusgründen. Und Status hat ja immer so eine negative, so ein Geschmäckle. Ne? So, ja. Wenn man über Status redet, dann denken die meisten Leute, mir ist Status nicht wichtig. Aber Status beschreibt nicht, dass du extrem viel Geld hast oder einen Ferrari fährst oder so, sondern Status bedeutet einfach nur, wie wichtig dir das Ansehen in der Gemeinschaft ist, in der du unterwegs bist. Und das ist für jeder Mensch strebt nach einem entsprechend guten Status. Für den einen ist das der Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber auf dem Auto, der halt damit ganz klar zu verstehen gibt, ich bin gegen Atomkraftwerke oder Atomstrom und sich damit sozusagen einen höheren Status bei Gleichgesinnten erhofft. Ne? Weil man sagt, ah, guck mal hier, der ist auch gegen Atomstrom. Dementsprechend ist jeder Mensch strebt nach Status. Mhm. Und die meisten Menschen haben eben jetzt nicht unbedingt die ansehnlichsten Füße. Und ist ja wirklich so, ne? also viele Menschen haben einfach keine schönen Füße, mir eingeschlossen. Also ich habe auch jetzt gerade, ich habe jetzt nicht unbedingt einen schönen Fuß. Mir ist es aber scheißegal, ob jetzt jemand das sieht und sagt, oh Gott, was hat denn der für Füße?
Warum ist es dir scheißegal? Also ich glaube, da können sich sehr viele bei dir was abschneiden. War das immer schon so, dass du sagst, ich bin da immer meinen Weg gegangen, fiel es dir damals schwer? Wie kam das?
Also ich habe das nie aktiv gemacht, sodass ich sozusagen sagen könnte, okay, du musst einfach das Buch lesen und dann die Schritte befolgen und dann bist du fähig, sozusagen auf die Meinung anderer zu scheißen. Bei mir kam das, denke ich, durch mein Aufwachsen. Ich bin in so einem, in Berlin jetzt in einem Immigrantenviertel, sage ich mal, aufgewachsen, als einer der wenigen Deutschen dort im Viertel und musste mich quasi von klein auf immer behaupten. Und dazu kommt, dass meine Mutter schwerbehindert ist und entsprechend auch häufiger auf der Straße halt einfach blöd angemacht worden ist. Und ich natürlich immer Partei für meine Mutter ergriffen habe und dadurch quasi natürlich auch gelernt habe, großen Scheiß drauf zu geben, was andere Leute über einen selbst denken. Guck mal, der hat eine behinderte Mutter, du bist auch behindert. Es ist halt einfach schwer, sage ich mal. Ne? Als dann sozusagen meine Mutter sich noch geoutet hat, nach der Trennung von meinem Vater, dass sie lesbisch ist, hat das dem quasi nochmal die Krone aufgesetzt. Also dann musste ich sozusagen noch mehr darauf scheißen, was andere sagen. Weil sie ist nicht nur behindert, sondern auch noch lesbisch. Also quasi gleich zweimal anders als die Gesellschaft.
Vorgibt, ja.
Und genau, als die Gesellschaft vorgibt. Und dadurch kam das, glaube ich, so ein bisschen. Und dann kam das nächste Ding, dass ich quasi entgegengesetzt des Wunschdenkens von meinem Opa mich gegen eine Konfirmation entschieden habe, weil ich einfach nicht gläubig war. Und das war total schwierig für meinen Opa, das zu akzeptieren. Und meine Familie fand das total doof, dass ich quasi so eine Konfirmation abgelehnt habe. Aber ich habe halt einfach gesagt, ich fühle mich schlecht dabei und ich möchte nicht von euch irgendwie Geldgeschenke für etwas bekommen, woran ich nicht glaube. Ich habe dann, und da musste ich mich halt auch wieder entgegengesetzt, was andere gerne von mir hätten oder wie sie mich sehen, habe ich halt auch einen Scheiß drauf gegeben und gesagt, nee, so bin ich nicht, ich möchte das nicht. Und ich denke, dann auch meine schulische Laufbahn ist dann ähnlich gewesen. Mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich studiert hätte und hält mir das manchmal heute noch vor, dass ich ja jetzt an einem anderen Punkt stehen könnte, hätte ich denn studiert. Und
bereust du es selber?
Nö. Ja. Also ich bereue schon einige Entscheidungen in meinem Leben, die mich einige Jahre gekostet haben, aber nie, dass ich gewesen bin. Ich hätte vielleicht mehr auf den Rat anderer Menschen hören sollen, die durch ähnliche Situationen durchgegangen sind. Das ist der Nachteil meines Ich scheiß auf alles, weil ich quasi dann auch meine eigenen Erfahrungen in den meisten Situationen machen möchte. Aber ich bin jetzt 35 und mittlerweile weiß ich einfach, dass ich mir diese eigenen Erfahrungen, habe ich genug gemacht jetzt in meinem Leben. Wenn mir irgendjemand sagt, mach das nicht so, mach das gleich so, dann nehme ich diesen Rat dankend an und mache das dann auch so. Aber ich denke, dass so kam das einfach dazu, dass mir das immer relativ egal war. Ne? Also vor allem auch das mit dem Aussehen, denke ich, kommt wirklich daher, dass meine Mutter schwerbehindert ist und dadurch ich quasi von früh auf gelernt habe, einfach drüber hinwegzusehen, wenn jemand irgendeine Bemerkung gemacht hat. Ne? Und dementsprechend war es mir auch egal, ob ich jetzt irgendwie, als Jugendlicher war mir das nicht egal, da musste ich natürlich immer die Markenklamotten anziehen. Aber als ich dann Anfang 20 ungefähr gewesen bin und da habe ich dann bin ich immer mehr meinen Weg gegangen und habe eben auch gesagt, so ich zeige euch halt einfach, dass ich das doch auf meinem Weg schaffe und ich mich nicht der Gesellschaftsnormen fügen muss.
Ist ja, denke ich, ziemlich früh gewesen trotzdem, dass du deinen Weg gefunden hast, wenn man bedenkt, dass viele gar nicht ihren Weg finden.
Ja, stimmt.
Aber nochmal.
Das ist halt auch wieder, glaube ich, das deshalb, weil sie eben oftmals ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, weil sie anderen gefallen möchten. Sei es den Eltern, absolut, den Großeltern und sonst wem. Und dann wird halt quasi eine, was weiß ich, Polizeischullaufbahn eingeschlagen, weil der Papa Polizist ist und die Mutter das gerne möchte, dass er auch Polizist wird oder sie. Und dann wird das halt gemacht, obwohl man gerne lieber, was weiß ich, Feuerwehrmann werden möchte oder Krankenschwester oder Krankenschwester oder was weiß ich was, ne?
Aber da sind wir natürlich alle, ja, in der Industrie auch drin oder in der Schiene drin, sag ich mal, mit Social Media, wo es natürlich auch den Menschen, die eh da brüchig sind, falsch reinspielt, oder?
Das ist total kritisch und das hat auch, es gibt auch einen klaren Zusammenhang an der Selbstmordrate von Jugendlichen und der immer mehr werdenden Social Media Aktivität, weil man auf Social Media ja nicht postet, ey Leute, ich hatte heute einen schlechten Tag, keine Ahnung, mir ist halt die und die und die Scheiße passiert, doof, sondern man postet ja nur, ey Leute, ich bin hier im Fünf-Sterne-Hotel und ich habe das beste Leben, wuhu. So, und gerade wenn man jetzt irgendwie mit sich selbst noch nicht so ganz im Reinen ist, so als Heranwachsender irgendwie in der Pubertät und quasi eh schon durch Selbstzweifel geplagt ist und die Zukunft ist unsicher und man macht sich so viele Gedanken und dann macht man Social Media auf und alle posten, wie geil ihr Leben ist. Und man selbst hat gerade irgendwie so nur Struggles. Da bist du deprimiert, wenn du nicht ein dickes Fell hast. Ne? Also deswegen, das sehe ich auch ganz kritisch mit dem Social Media. Und da bin ich ja genauso, ne, wie du auch schon gesagt hast. So ich poste eben auch mal, hey, guck mal, ich bin ein bisschen dicker, scheiß drauf. Ja, oder halt auch zum Beispiel, die meisten kurzen Hosen, die ich habe, die sind auch gerade durchs viele Fahrradfahren und so weiter, die haben halt alle im Schritt ein Loch, ne? Deswegen schmeiße ich die aber jetzt nicht weg und ich bin zu faul, die nähen zu lassen. Das heißt, ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit mit löchrigen kurzen Hosen rum.
Das kenne ich, da habe ich auch einige im Schrank.
Aber es ist mir eben auch egal, ne? Weil
wieso hast du damals überhaupt aufgehört? 5 Jahre ist eine lange Zeit, barfuß zu laufen.
Also ich laufe immer noch barfuß. Ja. Das Einzige, was jetzt ist, dass ich halt quasi ganzjährig Sandalen trage. Also mein Fuß ist weiterhin offen und die Sandalen haben eine sehr dünne Sohle. Und ich habe vor 2 Jahren im Winter, also vor 1,5 Jahren quasi, habe ich aufgehört, weil es mich zu Tode genervt hat, 5-6 Mal am Tag meine Füße mit Seife zu schrubben und die halt permanent richtig hart sauber zu machen, weil die halt einfach durch diesen Berliner Straßendreck unfassbar dreckig geworden sind. Und durch dieses permanente Schrubben geht natürlich dann auch die Haut kaputt. Und dann hat man halt mal ein Hautekzem oder so, weil halt die Haut sich nicht mehr gegen alles Mögliche wehren kann. Und ja, dann geht man zum Hautarzt, dann muss man da ein bisschen Cremes draufschmieren, dann ist das Ekzem wieder weg. Aber es ist halt einfach nervig gewesen, permanent da zu schrubben und die Füße und den ganzen Dreck zu haben. Und deswegen habe ich halt einfach angefangen, mit Sandalen rumzulaufen. Das ist fast wie Barfußlaufen und nicht ganz wie Barfuß, aber eben fast. Und also wegen der Kälte macht es mir gar nichts aus. Aber dadurch habe ich jetzt einfach nicht mehr so diese Hardcore-dreckigen Füße.
Ja gut, da ist natürlich, sind Berlins Straßen, ist ja quasi der Endgegner, glaube ich, den man haben kann, im Sinne von Dreck. Und also ja, mehr. Voll. Ich wollte eben über das Thema mit dir sprechen, weil ich jetzt, die Kinder hatte ich schon erwähnt, aber ich glaube, das ist halt auch beim Thema nichts auf die Meinung geben. Die denken halt nicht nach. Und das Normale ist eigentlich, dass du barfuß losläufst. Ich glaube, absolut. Ich persönlich habe gemerkt, ich werde ja auch wie ein UFO angeschaut, wenn ich hier mit meinen Kids draußen barfuß gehe, was wir oft machen. Warum? Ich glaube, da geht so viel kaputt in den Kindern, wenn du die so früh immer, wie du sagst, so ein bisschen mimosenhaft aufziehst oder immer keine Kälte, keine immer sofort Jacke an, immer darfst nicht irgendwie 5 Minuten frieren. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen.
Also grundsätzlich würde ich das erstmal so, oder ich sehe das so, dass es 2 verschiedene Arten von Menschen gibt. Es gibt einfach die Menschen, die wirklich wetteranfällig sind, also die halt sich wirklich einfach schnell erkälten, weil sie einfach, warum auch immer, ein schlechtes Immunsystem haben oder was auch immer. Und eben durch nasse Haare draußen im Winter eben wirklich krank werden. Ich persönlich sehe das aber so, dass du wirst nicht krank, weil du mit nassen Haaren draußen bist. Auf gar keinen Fall. Dieser Mechanismus funktioniert überhaupt gar nicht. Also was soll denn das? Das Einzige, was es halt ist, ist, dass es ein Stressor für den Körper ist, weil er halt eben dann noch mehr wärmen muss. Das ist einfach erstmal ein Stress für den Körper. Und wenn der halt noch auf anderen Ebenen Stress hat und eben nicht so eine Stresstoleranz hat. Und da gibt es ja wirklich genetische Unterschiede, die Stresstoleranz von verschiedenen Menschen. Und das heißt, ich sehe das komplett anders als meine Frau zum Beispiel. Meine Frau ist eben auch so, Kinder immer super warm anziehen, die dürfen bloß nicht frieren. Und wenn ich halt mit Kilian hier zum Beispiel, das ist der 3,5-Jährige, auf dem Spielplatz bin, jetzt auch im Frühling, wo es halt auch ein bisschen kälter war, und er sagt, ich will meine Schuhe ausziehen, dann sage ich halt, okay. Wenn dir halt kalt wird, ziehst du wieder an. So. Also ich bin da halt gelassen. Ich sage halt nicht, du musst jetzt auch barfuß machen, weil Papa ist barfuß, sondern er sieht es, dass ich barfuß bin und will es halt dann auch mal machen. Ne? Ich habe einen Kumpel, der ist in der Karibik quasi, also der hat die Abi gemacht und dann ist er nach dem Abi ist so 3 Jahre durch die Weltgeschichte gesegelt und hat halt eine Weltreise gemacht mit 2000 Euro damals und ist 3 Jahre durch die Weltgeschichte und dann hat er halt mit einer Freundin ein Kind bekommen und dann sind die nach Deutschland gekommen, wegen der ersten 3 Jahre, wegen dem guten Gesundheitssystem hier. Und der Sohn von denen war halt auch, ne, T-Shirt, kurze Hose und keine Schuhe an, barfuß im Oktober. Und ich dachte mir so, ja, weißt du, sofern sich da halt nichts beschwert, sofern das Kind nicht regelmäßig krank wird dadurch, so weißt du, man muss halt einfach adaptieren und reagieren, sage ich mal. Ne? Also es spricht doch nichts dagegen, das mal auszuprobieren, wie denn die Kältetoleranz des Kindes ist. Man muss ja nicht per se das einfach machen, was eben wieder die Gesellschaft vorgibt und sagt, nee, bei so und so viel Grad muss eine Mütze, muss ein Schal, muss ein dies. Nee, das kann man doch individuell mal gucken, wie der Körper reagiert, ne? Mit den verschiedenen Kindern oder verschiedenen Menschen.
Was war eigentlich damals der Auslöser für dich, dass du dich in diese ganze Welt von der Fitness und Functional Fitness und Kettlebell natürlich später dann aber erstmal Fitness begeben hast? Also kannst du dich da, gab es dann konkreten Auslöser, dass du sagst, ja, da kann ich das direkt drauf zurückführen?
Also ich habe mit so 9 oder 10 habe ich angefangen mit Taekwondo. Mit 12 dann habe ich Capoeira gemacht und dann kam irgendwann so ein bisschen so Larifari Brazilian Jiu-Jitsu dazu. Das habe ich aber nur ganz kurz gemacht und nur so sporadisch. Und mit 17 habe ich halt angefangen, Capoeira-Kurse auch zu geben und hatte aber nie irgendwie so die Ambitionen, da jetzt irgendwie Trainer zu werden oder so. Habe halt einfach gerne da die Kurse gegeben. Und dann habe ich 2 Ausbildungen angefangen. Einmal als Medienassistent, weil von mir von der Schule sind halt viele dann irgendwie gewechselt und wollten einen Medienassistent machen. Und ich dachte, oh cool, ich bin ja auch gerne am Computer. Passt. Dann habe ich das angefangen und da hatte mein Papa aber auch schon gesagt, so, das ist nichts für dich. Und so, dann habe ich das nach einem Jahr abgebrochen, weil es halt einfach wirklich nichts für mich war. Dann wollte ich Fremdsprachenkorrespondent machen. Aber weil ich quasi mich, weil meine Jugend relativ belebt war, sage ich mal, hatte ich mich damals entschlossen, nicht das Abitur zu machen, sondern eben bin auf eine Realschule gegangen. Und dadurch hatte ich kein Abitur und konnte dementsprechend nicht einfach Fremdsprachenkorrespondent werden. Das heißt, der Umweg, um Fremdsprachenkorrespondent zu werden, weil ich war ja auf einem Gymnasium. Also das heißt, ich habe dort auch meine dritte Fremdsprache gehabt, Spanisch. Ja. allerdings fragt mich jetzt nicht mehr, ich hab das alles verlernt, außer como estás. Und dementsprechend wollte ich das unbedingt machen mit Spanisch als dritter Fremdsprache. Aber man braucht eben Abitur oder eine abgeschlossene Bürokaufmannsausbildung. Und dann habe ich im Bürokaufmann angefangen, aber das war noch schlimmer und da habe ich dann nach 1,5 Jahren auch aufgehört. Allerdings habe ich in dieser Ausbildung gelernt, mit 10 Fingern zu schreiben, was ich heute noch nutze.
Ja, sehr zeitsparend.
Voll, total. Und genau, so ist es halt dann geworden, dass ich dann die Fremdsprachenkorrespondent auch, also die Bürokaufmannsausbildung auch abgebrochen habe und dann gesagt habe, ey, ich mache 5-mal, 6-mal die Woche Sport. Eigentlich macht mir das am meisten Spaß. Warum habe ich jetzt hier irgendwie so Computergedöns und so? Also habe ich dann angefangen, habe eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht. Habe eine Ernährungstrainer-Lizenz gemacht. Und das war dann so mein Einstieg 2005 in ein Fitnessstudio und hatte mich in Berlin bei 50 Fitnessstudios beworben. Und nur ein einziges hat überhaupt zurückgeschrieben und mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Die anderen haben noch nicht mal geantwortet. Ja. Und in diesem Health Club, da wurde man dann relativ schnell ins Personal Training geschoben, weil das natürlich fürs Unternehmen wesentlich mehr Umsatz gebracht hat, ne? Und ja, dementsprechend habe ich sozusagen als Fitnesstrainer dort beginnen wollen und war dann 2006 Personal Trainer.
Das heißt, genau. Die Zertifikate und Lizenzen schon erwähnt. Du hast ja wahnsinnig viele angehäuft. Da so ins Auge gesprungen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Da wäre jetzt die Frage, was war die wertvollste Ausbildung für dich, wenn du jetzt von allen Fortbildungen, Ausbildungen wählen müsstest, die dich richtig weitergebracht hat?
Nein, also ich würde diese Frage quasi anders beantworten. Mit meinem jetzigen Wissen und jetzigen Kenntnisstand würde ich quasi eine Ausbildung wählen, die ich dort nicht gemacht habe oder Lizenzen. Und zwar die Fitnesstrainer-Lizenz oder Ausbildung zum Fitnesstrainer bei der DKKA, das ist die Deutsche Kraft- und Konditionsakademie. Dort würde ich dann quasi eine Ausbildung machen. Ich bin auch mit denen schon am Sprechen und dort kann man quasi mit Queller 10 auch mit 10% Rabatt quasi bekommen für die Ausbildung. Allerdings muss man sich halt dort auch bewerben, weil die halt nicht jeden nehmen. Also das ist wirklich eine qualitativ extrem hochwertige Ausbildung, was Fitness angeht. Und danach bist du halt wirklich ein top ausgebildeter Fitnesstrainer und hast dir sämtliche Umwege erspart. Also in dieser Ausbildung lernst du eben wirklich auch den Unsinn vom richtig Guten zu unterscheiden. Und wirst halt nicht einfach nur danach auf den Markt losgelassen und versuchst, den nächsten Detox-Tee zu verkaufen. Und für mich, aus all den Lizenzen, die ich gemacht habe, war die wertvollste mein $1,000-T-Shirt, die CrossFit Level 1 Certification. Weil, nicht von den Inhalten, die ich dort gelernt habe, sondern weil sie mir meine Sicht auf Fitness geöffnet hat. Seit 2009, da habe ich quasi meine erste Zertifizierung gemacht mit CrossFit. Nee, gar nicht, Anfang 2010 war das. 2009 habe ich selber mit CrossFit angefangen. Und 2010 hatte ich halt quasi Anfang im Februar oder so die Lizenz gemacht. Und die hat mir richtig die Augen geöffnet. Und dann kamen halt weitere Lizenzen. Und ich habe aber dann sozusagen viel mehr angefangen, mir selbst in den Bereichen Bücher und Experten zu suchen, mich dort fortzubilden, und habe halt seitdem extrem viele Bücher zur Trainingslehre, Trainingswissenschaft und Trainingsplanung und so weiter gelesen und dort quasi sehr viel Wissen angehäuft.
Ja, du bist ja auch sehr, sehr bekannt und geschätzt für deine Technik. Da hätte ich auch noch eine Frage. Du hast ja super Tutorial-Videos für alle Bereiche. Auch in dem Kettlebell-Buch kommt das super rüber. Wer war da bei dir verantwortlich dafür, dass du das so gut erstens erklären kannst? Weil das ist ja nicht so, dass man selber unbedingt, jeder, der eine gute Technik hat, kann das auch gut erklären. Du kannst es. Also wie kommst du dazu, dass du so gut erklären kannst, und wie hast du selber, wer ist verantwortlich für deine gute Technik?
Schwierig zu beantworten. Ich denke, dass es gibt ja grundsätzlich erstmal, auch wenn es abwertend jetzt klingt, ist überhaupt nicht so gemeint, aber es gibt ja Bewegungslegastheniker und es gibt einfach sportbegabte oder sportaffine Menschen. Und ich bin eher einer, der sieht etwas und kann es direkt umsetzen. Und dann gepaart mit dem Capoeira, was ich halt 10 Jahre lang gemacht habe in meiner Jugend, wo ja gerade die Motorik stark ausgeprägt wird. Da ist, also Capoeira, für die, die es nicht kennen, ist halt so ein brasilianischer Kampfsport mit tänzerischen Elementen, wenn man so möchte. Quasi Breakdance mit Treten und Hauen dazu. Und dementsprechend hat das natürlich meine Agilität schon und Konzentration, Bewegungsgüte, sag ich mal, schon stark beschleunigt oder geboostet. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich habe einfach ich sehe einfach, wenn eine Bewegung flüssig oder gut aussieht oder nicht. Da habe ich einfach ein gewisses biomechanisches Verständnis für. Und ich kann ja aber nicht genau sagen, woher das kommt. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt mich jedes Wochenende oder jeden Tag 10 Stunden hingesetzt und habe daran geübt und geschult und Videos angeguckt und einfach gearbeitet, sondern ich habe dieses biomechanische Verständnis einfach dafür, für Übungen, wie sie aussehen, wie sie ausgeführt werden sollten und so weiter. Und habe eben entsprechend auch einfach mittlerweile ja schon fast 2 Jahrzehnte auf dem Buckel, was trainierende Tätigkeit angeht, und 2,5 Jahrzehnte, was halt Selbstsport angeht. Und ja, das macht dann natürlich schon eine ganze Menge aus.
Da vielleicht noch eine Anschlussfrage. Also wenn du jetzt sagst, du würdest jemandem einen Rat geben, der jetzt sich vielleicht im ersten Schritt noch keinen Personal Trainer leisten kann oder will, in den Grundübungen eine saubere Technik bekommen will, neben deinen Videos und vielleicht von anderen Kanälen, was sind so Standardwerke für dich oder Standardtrainer, Standardbücher, wo du sagst, das ist wirklich, das macht einen Unterschied, das hat Hand und Fuß, was da steht?
Ach, schwierig. Also man muss ja erstmal gucken, ist man jemand, der gut selbst die Sachen auch umsetzen kann und lernen kann? Weil ich habe zum Beispiel auch häufiger mal so Einzeltrainings, wo die Leute irgendwo aus Deutschland nach Berlin kommen, um mit mir ein Training zu machen. Und die kommen dann an und haben teilweise eine sensationelle Technik und die sagen halt, ja, ich habe mir das nur mit deinem Buch und mit deinen Tutorials auf YouTube beigebracht. Und dann denkst du so, was, wirklich? Krass, richtig gut. Und dann kommen andere, die sagen, ich war schon bei 2 Workshops, ich war schon bei einer Lizenzierung, ich war schon bei dies, ich mache das schon seit 5 Jahren, und du guckst dir die Technik an und denkst dir so, oh. Und dementsprechend ist das schon mal schwer zu sagen, so dass man sagt, okay, du kannst auf jeden Fall mit dem und dem Buch das lernen. Und dann sind die meisten wirklich guten Trainingsbücher brutal kompliziert. So dass man da schon echt krass in der Materie stecken muss. Fürs Powerlifting würde ich sicherlich Juggernaut Training Systems empfehlen von Chad Wesley Smith. Fürs olympische Gewicht den Olympic Weightlifting von Greg Everett. Also die 2 dafür erstmal.
Wobei die Möglichkeiten heutzutage natürlich eh unbegrenzt sind. Wenn ich mir jetzt an meine Jugend zurückerinnere mit den 3 Büchern über Bodybuilding in der Stadtbibliothek, die abgegriffenen Bücher, und jetzt hat man die ganzen Möglichkeiten mit YouTube. Wobei, das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Es gibt ja auch wahnsinnig viele, die da irgendwie, also so ein Video schnell gemacht und hochgeladen. Welche schlechten Ratschläge, wenn du es jetzt mal so sagen würdest, siehst du immer wieder und die du auch nicht mehr hören kannst, oder auf was sind so Checks, die man selber irgendwie machen würde?
Ich denke, das Einzige, was man auf jeden Fall sagen kann, renn weg, ist, wenn die Person dir versucht, irgendeinen Detox anzudrehen. Also dann würde ich auf jeden Fall rennen und eigentlich quasi bei allen möglichen MLM-Geschichten, ne? Also ja, bei allen möglichen Sachen, wo dir irgendwelche Pillen und Pulver und Boosterchen irgendwie empfohlen werden und gesagt wird, das musst du machen, dann da würde ich auf jeden Fall rennen. Weil ganz ehrlich, gerade die Anfänger und die meisten Trainingsvideos sind ja für Anfänger und Beginner, die brauchen keine BCAAs, die brauchen nicht mal Eiweißpulver. Die müssen erstmal überhaupt anfangen zu wissen, dass sie halt sich gut ernähren müssen, um gut zu regenerieren. Die müssen überhaupt erstmal wissen, okay, ich muss mal vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß essen, wenn ich Muskeln aufbauen will. Und die müssen dann halt erstmal Basics lernen, bevor die dann sagen, okay, weil Supplements sind halt einfach das letzte bisschen 5%.
Na, immer die Abkürzungen, die Leute haben möchten, weil der Weg an sich ist einfach anstrengend und richtig, einfach immer sehr schnell. Die wollen immer da links, rechts abbiegen und dann sind sie da.
Genau. Also ich denke, um das jetzt zu beantworten, worauf man achten sollte, ist, wenn dir jemand sagt, dass es notwendig ist, Supplemente zu nehmen, dann renn. Ansonsten sind die Wege brutal unterschiedlich, je nachdem, was du halt machen möchtest. Ne? Eine entsprechend, ich sag mal, gute Fitness kannst du mit allem aufbauen. Ich würde sogar behaupten, dass selbst das total verschriene Zumba vielen einfach eine super Fitness beschert, weil sie halt einfach Herz-Kreislauf-System total nach oben bringt. Der nur Bodybuilding macht, da ist dann das Herz-Kreislauf-System vielleicht nicht so. Und die kippen um, wenn die mal 5 Kilometer rennen müssen. Ne? Also insofern würde ich sagen, da führen 1000 Wege nach Rom. Und da würde ich jetzt nicht per se sagen, boah, wenn jemand jetzt hier anfängt, irgendwie Zumba zu denken, dann rennen. Ja. Sondern einfach tatsächlich, wenn dir irgendjemand so Pillen und Pulver andrehen möchte und sagt, das ist notwendig, dann würde ich auf jeden Fall mal das Ganze ein bisschen hinterfragen.
Gibt es was du bist ja schon lange dabei, hast du ja gesagt, was du aber selber gern schon gewusst hättest mit 18, wo du sagst, oh, das hätte ich damals gebraucht, die Info, da hätte ich mir viel Zeit erspart?
Ich hätte gerne gewusst, dass Dan John, kennst du Dan John?
Ja.
Ist ein internationaler Strength Conditioning Coach, Diskuswerfer, damals auch im Nationalteam in den USA.
Auch in deinem Buch vor, glaube ich, gell?
Genau. Ja. Ich halte sehr viel von ihm. Er ist mittlerweile schon über 60 und ist ein Top-Typ. Ich hatte ihn mal in Wien getroffen und habe dann da noch mit ein paar anderen Trainern einen Abend mit ihm verbracht und ihm den Workshop bzw. Seminar The Art of Coaching mir von ihm angeschaut. Mhm. Und super Typ. Und der hat halt einfach einen Satz rausgehauen, der immer noch mit mir rumgeistert und einfach sensationell auf dem Punkt ist. Und das ist, good enough is good enough. Das ist einfach sensationell. Das hätte ich gerne mit 18 gewusst, weil man hat dieses total zerstörerische Streben nach Perfektion. Und das Streben nach Perfektion ist eigentlich schon per Definition unglückbringend. Das ist ja quasi wie so ein witziger Satz, den man ja öfters mal hört. So, der Tag, an dem du anfängst mit Bodybuilding, ist der Tag, an dem du für immer zu dünn sein wirst, zu wenig Muskeln haben wirst. Und das ist ja wirklich so. Die haben ja komplett eine Klatsche. Da steht jemand mit 95 Kilo und 5% Körperfett vor dir und sagt, ach, ich habe viel zu schmale Schultern, meine Brust ist zu klein, weiter. Und irgendwie 95% der Menschen gucken ihn an und denken so, willst du mich verarschen? Dein Oberarm ist so dick wie mein Oberschenkel. Du hast nicht zu wenig Muskeln. Also ich denke, dass das sozusagen, also das hätte mir auf jeden Fall auch viel quasi dieses Perfekte erspart, wenn ich damals schon die Maxime gehabt hätte, good enough is good enough.
Hast du Bücher schon erwähnt, dass du auch sehr, sehr viel liest oder gelesen hast? Ja. Gibt es da was jetzt über alle Bücher, wo du sagst, das ragt so heraus oder das hat für dich einfach überragend viel gebracht oder auch dich, dein Denken und dein Handeln auch verändert, nachhaltig?
Da gab es viele Bücher. Im letzten Jahr habe ich, glaube 30 Bücher gelesen und das letzte Jahr war sensationell, das war richtig gut. Und in diesem Jahr habe ich bereits 2 Bücher geschafft. Corona is a bitch. Und auch der Januar und Februar bestand aus einem sehr, sehr intensiven Projekt, wo ich leider keine Zeit hatte, so wirklich zu lesen. Was ich total schade finde, weil ich eben super gerne lese. Aber was mich auf jeden Fall damals, Gott, wann habe ich das gelesen? 2007, 2006 oder 2007, 2007 habe ich das, glaube ich, gelesen. The Secret ist ja auch sehr verschrien und das erzählt irgendwie jeder das Buch, aber das hat mich auf jeden Fall nachhaltig so ein bisschen auf eine, die Dinge einfach ein bisschen positiver zu sehen und also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen geflasht. Dann das Buch The Morning Miracle von Hal Elrod. Das hat mich auf jeden Fall auch positiv beeinflusst und nachhaltig beeinflusst, weil das quasi einfach so nochmal so der letzte Wink in Richtung so, ey, morgens ist einfach die Welt cool, weil einfach alle anderen schlafen und du kannst einfach rödeln ohne Unterbrechung. Und das war auf jeden Fall ein Life-Changer, einfach morgens zu arbeiten. Und auch jetzt in der Corona-Zeit ist das eine Sache, die mir quasi auch den Arsch überhaupt rettet, weil sobald das Kind dann so ab 7 Uhr oder so wach wird, ist der Tag gelaufen mit Arbeit.
Ja, ich kann nachvollziehen. Aber wann stehst du dann genau auf?
Ganz unterschiedlich. Kommt immer darauf an, wann wir es auch schaffen, abends ins Bett zu gehen, weil ich versuche natürlich nie unter 6 Stunden Schlaf zu kommen. Ich strebe aber immer nach 8 Stunden. Und ich schlafe aber als de facto im Durchschnitt momentan um die 6,5 oder 6 Stunden. Und das ist auf jeden Fall zu wenig, das merke ich. Aber ich stehe so zwischen 4 und 6 Uhr auf. Ist, wie gesagt, immer so ein bisschen flexibel, je nachdem, wann ich ins Bett komme und wann. Weil wir gehen alle zusammen immer schlafen. Also wir legen uns auch hin, wenn der Mittlere dann schläft. Und wir schaffen es aber, selbst vor Corona haben wir es eigentlich selten geschafft, vor 9 Uhr im Bett zu sein. Das heißt, dann, wenn ich dann um 4.30 Uhr aufstehe, habe ich entsprechend auch nur 7,5 Stunden geschlafen. Ne? Ja. Aber da gehen wir dann schon mit schlafen. Und dann stehe ich zwischen 4 und 6 auf, um da halt ein bisschen was zu schaffen.
Ne? Deine konkrete Routine, hat sich die geändert nochmal? Wie ist die momentan? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ich hatte letzten Monat, eine 30 Tage Change Your Life Challenge.
Auf Instagram.
Genau. Und genau deswegen, weil ich eben jetzt durch Corona auch gar keine Routine mehr hatte, weil wir einfach irgendwie noch später als 9 ins Bett gekommen sind, dementsprechend dann noch morgens total im Arsch waren und einfach nur so in den Tag hineingepimmelt haben. Und deswegen war da gar keine Routine mehr. Und da habe ich halt vor einem Monat gesagt, ich brauche wieder eine Routine. Und das, ich bin halt so ein Challenge-Typ, ne? Deswegen habe ich dann halt einfach mir Gedanken, so eine Challenge gemacht und habe dann gesagt, okay, hey, da können bestimmt noch andere von profitieren. Also habe ich die Challenge öffentlich gemacht, konnte jeder mitmachen, wer wollte.
Die Challenge ist super. Ich habe mir die angeschaut und großes Kompliment. Also motivierend und cool gemacht. Dazu habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, mit welcher der Tasks du da selber die größten Probleme hattest.
Ja, und zwar hatte ich die größten Probleme mit einer Seite am Tag lesen und Mittagsschlaf machen. Okay. Das war das, was mich am meist gestresst hatte, weil ich halt natürlich auch die letzten 3 Wochen wie total eingespannt war, um dieses 12 Wochen Single Kettlebell Trainingsprogramm für Einsteiger zu machen. Wir sind ja noch quasi eine mehr oder weniger One-Man-Show. Ich mache den Trainingsplan, ich schreibe den Text dazu, ich designe das PDF, ich designe den Trainingsplan, ich stelle das dann bei der Webseite ein und ich kümmere mich um die Vermarktung. Also, das heißt, dadurch ist schon sehr viel Zeit einfach da reingeflossen und das habe ich halt dann in den letzten 3 Wochen hardcore viel arbeitmäßig da reingesteckt und da ist dann, auch wenn teilweise schon meine Augen gebrannt haben und ich einfach den Bildschirm schon noch verschwommen gesehen habe, habe ich mich einfach nicht hingelegt und Mittagsschlaf gemacht, sondern ich habe halt dann da durchgerödelt und durchgeprügelt. Was im Nachhinein natürlich jetzt auch nicht unbedingt prickelnd gewesen ist, weil ich hätte das Programm natürlich auch eine Woche später einfach rausbringen können.
Aber da hatte ich dich jetzt gerade mit der Frage auch nochmal unterbrochen, also mit der Morgenroutine, wolltest du noch sagen? Also wie schaut
genau, also was ich halt einfach super gerne mache, ist aufstehen und dann mir einen Kaffee machen und dann überlegen, was jetzt realistischerweise an Tasks für diesen Tag dran stehen und dann nochmal die Hälfte wegstreichen. Man hat ja immer so dieses, wenn alles perfekt läuft, dann so und so und so und so und so, aber es läuft ja nie perfekt. Und deswegen gucke ich immer, ich sage mir immer, okay, das müsste am Tag jetzt gemacht werden, geschafft werden. Und dann versuche ich halt, dann klammere ich aber schon wieder so Sachen, also nicht die Hälfte, aber ich klammere dann immer wieder so ein paar Sachen raus und sage, okay, das muss gemacht werden und das wäre ein nice to have. Und so priorisiere ich dann sozusagen schon mal den Tag, so dass ich da dann sozusagen so eine gewisse Leitlinie habe. Also ich habe auch keine To-Do-Liste im herkömmlichen Sinn, sondern nach dem Motto von Get Things Done oder Getting Things Done. Da geht's ja auch darum, dass du halt quasi einfach eine nächste Schritte-Liste hast, ne? Also, und diese nächste Schritte-Liste ist quasi einfach, da kannst du dir dann Sachen raussuchen. Also es ist keine strikte To-Do-Liste, sondern ich gucke halt das, was gerade gemacht werden muss. selbst wenn man sich etwas plant, dann kommen ja eh permanent Sachen dazwischen. Und dann streitet man sich mit dem Vermieter rum, dann kommt plötzlich von der Rentenversicherung eine Betriebsprüfung rein, mitten in der Corona-Zeit, und du denkst, du habt ihr nichts anderes zu tun. Und ja, also dann kommen einfach so verschiedene Sachen immer, die dir dann immer den Tag so dann kidnappen.
Ja, absolut. Und mit Kindern auch noch dann.
Ja, ja, das sowieso. Also die, du kannst ja nie planen, okay, wenn die mitmachen, dann, nee. Ja. Die machen nicht mit. Also meine Morgenroutine sieht eben so aus. Ich stehe auf, mache meinen Kaffee, journal quasi erstmal ein bisschen, wie der Tag ungefähr ablaufen kann. Und dann gehe ich kalt duschen, mache einen Satz Liegestütz und dann setze ich mich, wenn ich noch Zeit habe, an den Rechner und arbeite ein bisschen was. Oder ich mache direkt das Frühstück für die ganze Familie.
Mit den Büchern, also ich, auch da hatte ich dich unterbrochen. Du warst bei der The Miracle Morning. Da wolltest aber, glaube ich, noch ein paar Bücher noch ergänzen.
Ach, es geht. Zu viele tolle Bücher. Ja. Jetzt gerade lese ich Michael Hyatt, Your Best Year Ever. Da geht es halt darum, was dich zurückhält, wie du das quasi, also so dann deine eigenen Beliefs änderst und wie du sie überkommst und wie du halt quasi einfach deine effektive Ziele setzt, also quasi nicht einfach nur Ziele setzt und sagst, treu dem Motto hier, the one thing, und dann halt quasi dream big und irgendwie so das aim high und das Ziel soll zehnmal so groß sein, wie es eigentlich realistisch erzielt, sondern einfach effektive Ziele, die du halt wirklich machen kannst, und eben effektiv bedeutet eben auch, dass du sie in einem 3-Monats-Zeitfenster machst. Weil alles, was über 3 Monate hinausgeht, kann unser Gehirn quasi gar nicht verarbeiten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du jetzt weiter rauchst, stirbst du in einem Jahr. Dann sagst du, okay, danke, Bruder, ja, für die Info. So, weil dich interessiert nicht, was in einem Jahr ist. Dein Gehirn kann dich in einem Jahr gar nicht sehen, sondern du kannst nur die nächsten 3 Monate überbrücken. Und deswegen spricht er halt davon, dass man halt so effektive Ziele in den nächsten 3 Monaten macht. Super Buch, also Your Best Year Ever von Michael Hyatt. Das, wie gesagt, lese ich gerade. Ansonsten sind ja auch verschiedene Sachen. Also ich lese zum Beispiel ausschließlich Fach- und Sachbücher und keine Novellen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich jetzt mal mir geholt habe von Peter Falk, Just One More Thing. Peter Falk ist der Schauspieler von Columbo, falls du das, die Serie noch kennst.
Ja, klar, natürlich.
Der hat ja quasi so ein Buch, so ein bisschen Biografie von ihm geschrieben, ne? So Just One More Thing. Und das habe ich quasi als erstes Buch jetzt mir mal geholt, wo ich sage, so ich will mal was anderes lesen, wenn ich mal zwischendurch mal irgendwie keinen Bock habe. Weil ich stehe dann immer, ich habe ungefähr, warte, ich muss kurz sehen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 4, 6, 8. Ich habe gerade 33 Bücher, die ich gleichzeitig lese. Weil es eben diese Fach- und Sachbücher sind, ne? Dann ist halt das eine ist halt Persönlichkeitsentwicklung, das nächste ist Mindset, das nächste ist Marketing, das nächste ist wie schreiben, also einfach Sätze besser bilden, weil ich habe eine grauenhafte Satzbildung. Das nächste ist halt ein Fachbuch über Essen, das nächste ist über Businessplan schreiben, das nächste ist wieder über emotionale Rhetorik und so weiter, ne? Also das heißt, ich lese querbeet und dann stehe ich halt auch manchmal einfach so 10 Minuten vor diesem, worauf habe ich eigentlich gerade Bock? So, was interessiert mich gerade? Aber ich finde das halt wichtig, weil wenn du gerade etwas liest, einfach nur um ein Buch fertig zu machen, dann bist du nicht dabei. Dann bist du im Kopf woanders, dann liest du zwar die Zeilen und die Wörter, aber sie kommen halt einfach nicht an. Und dann brauchst du es halt auch nicht lesen. Ne? Deswegen lese ich halt immer das, worauf ich gerade Bock habe.
Also, wie behältst du das Wissen? Also hast du da ein System?
Ich bin so ein notorischer Eselohrenmacher, deswegen ich mag auch digitale Bücher nicht, sondern ich habe halt die Bücher wirklich physisch im Regal stehen. Und dann lese ich die mit Marker und Eselsohren. Und bei besonders guten Büchern mache ich mir dann halt auch digitale Notizen. Also dann schreibe ich halt quasi direkt so Bücherzusammenfassungen in mein Buch rein. Also zum Beispiel das ist eine absolute Empfehlung. Ich weiß nicht, weil gerade so zum Beispiel Finanzen ist ja auch so ein Thema, ne? Was die Leute, und ich habe, als ich Riches, das ist auch schon, das habe ich vor, ich glaube vor 4 Jahren oder so habe ich das gelesen. The Richest Man of Babylon, The Richest Man in Babylon. Ich habe das im Englischen gelesen. Ist super witzig mit diesem alten Englisch. Und das Buch war so gut. Ich habe danach, war ich richtig sauer auf meine Eltern, dass sie mir nicht beigebracht haben, wie man anständig mit Geld umgeht. Also das fand ich persönlich einfach wirklich sensationell, um einfach zu verstehen, wie man mit Geld umgehen sollte. Ne? Also
ja, ich denke, wir haben wahnsinnig viel besprochen. Was mich jetzt noch interessieren wird oder was so ein bisschen an den Anfang des Gesprächs zurückgeht, was jetzt auch das Thema Kinder nochmal angeht und Kinder und Sport und Gesundheit, weil es uns ja auch beide betrifft. Wir sind ja auch beide durch das glorreiche deutsche Schulsystem mit dem Sportunterricht gegangen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass da einiges besser gemacht werden könnte. Aber wenn du jetzt die Hoheit drüber hättest und auch die Finanzkraft, um da wirklich Sachen anzuschieben, mit deiner ganzen Erfahrung, was wären so die ersten Punkte, die dir einfallen würden, wie man den Schulsportunterricht verbessern könnte? Fällt dir dazu was ein?
Ich würde wesentlich mehr Equipment besorgen. Mhm. Also einfach wirklich sagen, es muss ja keine CrossFit-Box sein, ne? Aber so ein einfach Functional Training Equipment holen und den Kids einfach auch darin den Spaß zeigen. Und vor allem bräuchte man, glaube ich, auch einfach selbst fitte Sportlehrer, ne? Also die meisten Sportlehrer, die ich jetzt so kenne und auch in meiner Schullaufbahn waren, das waren jetzt so die unfittesten Typen, die noch nicht mal irgendwas vormachen konnten. Also das heißt, da müsste sich was ändern, dass einfach die Sportlehrer selbst einfach auch fit sind und quasi wirklich, ich meine, wenn du jetzt einen Personal Trainer arrangierst, gibt es zwei Typen, die den Coach quasi akquirieren. Der eine ist jemand, der nimmt halt einen Coach, der jetzt nicht mehr so in Shape ist, weil man schämt sich ja selber und möchte lieber so auf einer Wellenlänge mit dem Coach sein. Ein anderer nimmt sich halt den, der am besten aussieht, weil so will ich ja auch aussehen, so als Vorbild. Aber ich denke mal, dass gerade mal in der Pubertät und gerade bei so Schülern, bei quasi noch Kindern, die haben ja noch viel mehr dieses, du bist ein Vorbild für die. Und dementsprechend sollte so, und das ist eigentlich entgegengesetzt komplett meinem sonstigen Auffassung, dass jeder so aussehen soll, wie er will. Aber ich denke, dass Sportlehrer doch durchaus für die Kinder eine größere Vorbildfunktion sind, als jetzt, wenn jetzt der Coach mal vielleicht ein bisschen Bauch hat, ne? Mhm. Das heißt da einfach, dass die Übungen, die sie von den Schülern abverlangen, selbst können. Und also das muss auf jeden Fall, sollte sich mal ändern. Und dann zum Zweiten einfach, ja, nicht einfach sich das Leben einfach machen. Und bei uns zum Beispiel gab es immer Fußball. Immer. Und ich habe Fußball, ich mochte Fußball nicht so, und ich habe mich immer freiwillig ins Tor gestellt und habe dann da meinen Handstand geübt. Und habe dann halt auch, wenn die dann aufs Tor zugerannt gekommen sind, habe ich mich in Handstand gestellt und versucht, den Ball mit meinen Füßen im Handstand wegzutreten. So. Hat natürlich nicht immer geklappt. Was heißt nicht immer? Hat eigentlich fast nie.
Also, wenn es immer geklappt hätte, Johannes, dann wärst du heute ein Weltstar.
Ja, ich glaube auch. Und dann hatte ich aber trotzdem zum Beispiel nur eine 3 in Sport. Und da habe ich mich dann aber beim Rektor beschwert und habe gesagt, wie kommt diese 3 zustande? Ja, hier, bla bla. Der Sportlehrer hat gesagt, dass du dich nicht integrierst und dass du sozusagen sozial dort, also quasi keine soziale Komponente im Sport hast. Und ich so, okay, aber in allen Leistungsabnahmen, sei es Reck, Boden, sonst was für Turnen, immer eine 1 gehabt. Und ich habe den Schulrekord im Seilspringen aufgestellt. Also eine 3 erscheint mir jetzt selbst aus sozialer Sicht ein bisschen daneben. Und dann habe ich noch eine 2 bekommen, wo ich auch super pissed drüber war, weil ich habe ja überall eine 1 bekommen und einen Schulrekord aufgestellt. Und dann kriege ich eine 2. Das war für mich super frustrierend. Das heißt, dass da halt auch eine entsprechende Würdigung viel mehr stattfindet von den Kindern, die halt einfach auch sportlich sind. Ich denke, dass man wenn ich Geld in die Hand nehmen könnte und am Schulsystem, oder nicht Schulsystem, sondern am Schulsport etwas ändern könnte, dann würde ich darauf achten, dass die Lehrer selbst und Lehrerinnen selber Sport machen, dass sie die Übungen zeigen können, dass sie die gut vormachen können und dass eben auch viel mehr Functional Training gemacht wird. Weil Turnen ist zwar cool, Turnen ist geil, Turnen ist auch meiner Meinung nach eine der Basisgeschichten, die jedes Kind machen sollte, aber den Schulsport komplett darauf zu reduzieren, nur Turnen zu machen und dann halt Fußball oder Basketball zu spielen, finde ich halt ein bisschen lame.
Finde ich auch, und vor allem sieht man ja, was passiert, wenn man das ein bisschen ansprechend darstellt, auch so Functional Fitness Zonen, da braucht es ja gar nicht viel und schon sind die Jugendlichen und genau. die wollen sich ja messen und die wollen ja Sachen.
Genau, das ist
ja nichts Cooleres, als mit seinem Körper was anfangen zu können.
Und so ein Wettkampf und vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist es ja auch wirklich so, dass viele Jugendliche ja schon auf diesen Optikmodus rumreiten, ne? Dann machen die ganze Zeit Liegestütze und Klimmzüge, um dicke Titten und breiten Rücken zu bekommen, ne? Also die sind ja mittlerweile wirklich, die Jugendlichen heutzutage, die sehen ja schon echt crazy aus. Also wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, da gab es nicht so viele Durchtrainierte, ne?
Ja, nee, das ist richtig. Johannes, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jetzt noch natürlich die Fragen, wo man dich finden kann. Also, was ist eine gute Anlaufstelle für die Leute, um sich über dich zu informieren, mehr über dich zu erfahren? Was würdest du da empfehlen? Was wären so die besten Kanäle?
Also ich denke, Instagram, da bin ich ziemlich aktiv drauf. Und ich müsste man einfach eine About-Me-Seite auf meiner Webseite mal machen. Ansonsten, wenn man sich über mich wirklich informieren möchte, dann gibt es von Asia Sports ein ziemlich ausführliches, langes Interview. Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ansonsten alles, was so aktuell ist, auf Instagram und Facebook. Auf Instagram habe ich nur eine Interaktion, also da antworte ich dann reagiere auch auf Nachrichten. Wobei ich auch da jetzt sagen muss, mittlerweile habe ich einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr alle Nachrichten beantworten kann. Ich habe das sehr lange sehr akribisch gemacht, aber mittlerweile ist es so viel geworden, dass ich einfach es nicht mehr schaffe, hinterherzukommen, wirklich allen zu antworten. Aber auf Instagram ist die höchste Chance, mich zu erwischen. Oder halt E-Mail, ne?
Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zeigst klares Profil, Kante und auch freie Schnauze und das weiß ich sehr zu schätzen und druckst da nicht so rum, sondern ich finde es super authentisch und glaube, da würde es gut tun, wenn man sich ja von dir einiges abschaut und auch ein bisschen mutiger wird in allem. Also vielen, vielen Dank und ja,
danke bleib dir. So. Also ich würde, glaube ich, den Hörern noch mitgeben, einfach regelmäßig rauszugehen und einfach mal Menschen auch anzusprechen. Ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber das lehrt einem auch ein bisschen die Angst davor zu verlieren, was können andere denken. Das war ja auch eine Challenge in dieser 30-Tage-Life-Change-Challenge, dass man einfach jemandem Fremden oder auch einfach dem Partner oder sonst wie, aber auch jemandem Fremden einfach mal ein Kompliment macht. Das ist ja total schwierig für Leute, andere fremde Menschen anzusprechen. Und dann auch noch denen etwas zu sagen, so, hey, schickes Kleid oder so. Oder das Kleid passt super zu den Schuhen. Oder hey, tolle Auswahl der Garderobe, was weiß ich. Hey, die Haare, wie du die gemacht hast, sehen echt super aus. Ist zwar immer ein individuelles Ding und ne, man soll ja auch nicht lügen und sagen, Gott, der hat die schreckliche Haare. Und dann hingehen und sagen, hey, du hast aber hübsche Haare. So. Das natürlich nicht, ne, aber das kann einem echt weiterbringen im Sinne von, I don't give a fuck, was andere über mich denken.
Ich glaube, da hast du recht, da die Leute tun alles, um ihr Gesicht nicht zu verlieren. Und dabei ist ja nicht das eigentliche Abenteuer und die Würze des Lebens, wenn man sich so öffnet gegen.
Ja, voll.
Immer durch. Vielen, vielen Dank. Hat echt richtig Spaß gemacht. War richtig cool. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall, ja.
Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com/podcast.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.